SWR 2 Forum.
Heute zum Thema 3G, 2G, Impfpflicht. Was hilft uns im Corona-Herbst? Der Mikrofon ist Michael Riesel.
Es wird am Anfang vor allem darum gehen, zu priorisieren. Denn es ist von Anfang an klar, dass es am Tag 1 jedenfalls und auch in den ersten Wochen noch nicht ausreichend Impfstoff für alle, die geimpft werden wollen, geben wird.
So schnell kann's gehen. Gesundheitsminister Jens Spahn im letzten Jahr zu einer Zeit, als die Corona-Impfung noch als Privileg galt und schnell das Wort vom Impfneid die Runde machte. Und heute droht der schöne Plan, das Land aus der Pandemie herauszuimpfen, zu scheitern. Die Impfkampagne stockt und Virologen warnen vor dem Herbst. Möglicherweise rollt da eine neue Viruswelle auf uns zu. Also wieder Kontaktbeschränkungen, wieder das öffentliche Leben auf Eis legen, wo doch gerade erst so etwas wie ein halbwegs normaler Alltag möglich ist. Welchen Kurs in der Corona-Politik soll eine neue Regierung einschlagen? Darum soll es gehen in diesem SWR2-Forum mit dem Medizinstatistiker Professor Dr. Gerd Antes. Er gilt als Pionier der evidenzbasierten Medizin in Deutschland und war Mitglied in der Ständigen Impfkommission, mit der Wissenschaftsjournalistin Dr. Christina Bern von der Süddeutschen Zeitung und dem Humangenetiker und Medizinethiker Professor Dr. Wolfram Henn von der Universität des Saarlands. Er ist Mitglied des Deutschen Ethikrats. Herr Henn, Anfang letzten Jahres ist Covid-19 zum ersten Mal bei uns aufgetaucht. Seitdem schlagen wir uns mit diesem Virus herum, leben in einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Kurze Bestandsaufnahme. Wo stehen wir als Gesellschaft in dieser Pandemie?
Ich hoffe kurz vor dem Ziel. Wir haben das erste Ziel erreicht, Impfstoff für alle verfügbar zu machen. Und jetzt muss es darum gehen, die Impflücken, soweit es geht, zu stoppen und zu stopfen. Aber es wird wohl darauf hinauslaufen, wer sich nicht impfen lässt, wird infiziert werden. Und wie das ablaufen wird, das liegt nun nur noch zum Teil in der Hand der Gesellschaft.
Frau Bernd, einige Virologinnen und Virologen warnen vor einer vierten Welle. Wie ernst ist die Lage?
Sie ist schon noch ernst. Also man hat ja eigentlich gedacht, wir können entspannt in den Herbst gehen, aber so sieht es wohl nicht aus. Das sind natürlich Modellierungen, die man da macht, aber die sagen, bei so einer Impfquote von jetzt 68%, die wir haben, kann es tatsächlich nochmal schwierig werden. Also die Krankenhäuser, die Intensivstationen können an ihre Grenzen und darüber hinaus gelangen. Das ist natürlich eigentlich das, was wir nicht wollen.
Herr Antes, Sie haben die Corona-Politik der Bundesregierung und der Bundesländer in den letzten Monaten öfter heftig kritisiert, haben von einem Blindflug der Politik gesprochen. Wie gut sind wir auf das vorbereitet, was jetzt im Herbst und Winter an Herausforderungen auf uns zukommt?
Nicht gut. Also ich könnte jetzt Zeitungen zeigen, die mit identischem Text aus dem letzten Herbst auf den Winter vorbereiten. Und wir haben an vielen Stellen nicht den Fortschritt gemacht, den wir eigentlich hätten machen können und sollen. Aber in den Texten, wenn sie faktisch identisch sind, wird immer völlig vergessen, dass wir eine fundamental andere Lage haben durch die Impfung. Und dann ist man beim Detail, nämlich zum Beispiel den Prozentzahlen, ob es ausreicht oder nicht. Und da muss man mehr in die Tiefe gehen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es kann alles passieren, aber die Betonung ist auf kann. Und wenn dann der Präsident vom Robert-Koch-Institut von einer fulminanten vierten Welle spricht, dann muss ich sagen, dann ist es nicht sehr geschickt, was die Kommunikation angeht und in der Sache so einseitig nicht berechtigt.
Ja, Sie sind bei einer Aktion dabei, die gerade für viel Aufsehen gesorgt hat. Alles auf den Tisch heißt die. Es handelt sich um Gespräche zwischen Schauspielern und Wissenschaftlern. Dazu gibt es eine Petition, in der fordern Sie einen regelmäßig stattfindenden runden Tisch für das Corona-Krisenmanagement. Was versprechen Sie sich von so einem runden Tisch?
Ja, den Namen habe ich jetzt an der Stelle nicht erfunden, aber ich fordere eigentlich seit Mai oder April 2020 eine wirklich interdisziplinär aufgestellte Expertenrunde, zum Beispiel nach Schweizer Vorbild, wo man dann auch die Komponenten reinnimmt, die gegenwärtig völlig vernachlässigt sind. Das ist zum Beispiel die Verhaltenspsychologie und Kommunikation. Also zum Beispiel jetzt an die letzten 15-20% ranzukommen, die ja nicht alles Hardliner als Impfgegner sind, sondern ein bunt gemischtes Völkchen mit vielleicht 5% sind die letzten Schätzungen Hardlinern. Aber davor ist ein großer Teil, der muss informiert werden. Und gestern Morgen gab es einen sehr schönen Bericht im Frühstücksfernsehen von einem Gesundheitsökonomen. Hat mich sehr erstaunt. Der sagte, und wir müssen auch versuchen, die emotional mitzunehmen. Und das sind die Punkte, wo wir wirklich jetzt an die Reserven ran müssen. Das geht auch. Und das ist total versäumt worden. Also die einzige vorzeigbare Expertenkommission, die hatte Laschet in Nordrhein-Westfalen auf Landesebene mit 9 Mitgliedern. Da fehlten auch noch 2 wesentliche. Aber das war so als Modell das Beste, was wir in Deutschland hatten. Und da müssen wir insgesamt hin, um alle Perspektiven reinzukriegen, auch Störungen der Entwicklung bei Kindern und so weiter und so fort. Das haben wir ja alles immer wieder bruchstückhaft, aber wir haben es nicht harmonisiert dargestellt, sodass wir wirklich wissen, an welchen Stellen wir jetzt ansetzen müssen, um, Herr Henn hat es gerade eben richtig gesagt, um sozusagen die Zielrunde jetzt zu bewältigen.
Frau Berndt, alle Perspektiven reinkriegen, sagt Herr Antes. Der Name dieser Aktion, Alles auf den Tisch, der suggeriert ja, dass es Dinge gibt, die verborgen geblieben sind im öffentlichen Reden über Corona. Die Macher schreiben deshalb ja auch von vielen Expertinnen, die bisher nicht gehört worden sind. Sie selbst sind Wissenschaftsjournalistin bei einer wichtigen Zeitung, stellen diese Öffentlichkeit also auch mit her. Wie kommt diese Kritik bei Ihnen an?
Diese Aktion finde ich schon sehr kritisch und finde es auch fragwürdig, dass so ein Mensch wie Herr Antes mit diesem Hintergrund dort mitgemacht hat, weil das ja nun ganz klar so ein Querdenkermilieu bedient und diese Menschen, die sich dort beteiligt haben, zum Teil Positionen haben, die wirklich abstrus sind, nicht? Da, wo Angst vor Impfungen geschürt wird im Sinne von, da würden Todesfälle auftreten durch die Impfung. Also wirklich Positionen, die jenseits jeder wissenschaftlichen Evidenz sind. Gleichwohl ist natürlich, wir sehen, dass eine große Unruhe in der Gesellschaft gibt, dass es Gruppen gibt, die sich nicht genügend gehört fühlen. Und klar, da sind wir auch als Medien gefordert, diese Menschen mehr im Auge zu behalten, mehr mit ihnen zu sprechen. Das heißt für mich aber nicht, dass ich ein Interview führe mit jemandem, der behauptet, Impfungen würden zu Todesfällen führen. Da gibt es also natürlich auch eine Grenze, wie weit man als Journalistin gehen kann und gehen will, denn wir wollen ja auch nicht so tun, als wäre das eine Meinung, die irgendwie irgendeinen Sinn ergeben würde. Also wir schauen natürlich schon darauf, dass wir unseren Lesern und Leserinnen solche Experten und Expertinnen bieten, die auch valide Informationen haben.
Herr Antes, setzen Sie gerade Ihren Ruf als guter Wissenschaftler aufs Spiel?
Nein, im Gegenteil. Ich verbessere ihn. Nämlich dadurch, dass ich mich wirklich einer offenen Diskussion und auch einen Diskurs stelle, weil das eigentlich der Kern von Wissenschaft ist und dass dann vielleicht in irgendwelchen Gruppen, wo ich mit einzelnen Menschen rede, Leute dabei sind, mit denen ich weder was zu tun habe, noch was zu tun haben möchte. Das ist unvermeidlich. Aber ich habe auch im Bundestag eine AfD und trotzdem wandere ich nicht aus, sondern halte es in diesem Land aus. Also das Kernelement einer lebenden Demokratie, die wirklich in Bewegung ist, ist, dass wir dieses unglaubliche Spektrum haben an Meinungen und Sichtweisen. Und ich bin der Erste, der sich jeder Diskussion und Auseinandersetzung stellt, die Prinzipien auch auf den Tisch legt dazu, an denen ich selbst gemessen werden kann. Und den Weg habe ich noch, glaube ich, keinen Meter verlassen.
Herr Antes sagt, der Tod des Diskurses sei der Tod der Wissenschaft. Vor kurzem hat der Satiriker Jan Böhmermann den Moderator Markus Lanz dafür kritisiert, dass der die Virologen Hendrik Streeck und Alexander Kekulé in seine Sendung einladen würde. Leute also, die nicht zum engen Beraterstab der Bundesregierung gehören. Nochmal die Frage, hat sich der Diskurs in der Corona-Pandemie zu sehr verengt? Sind wir zu schnell damit, Bedenkenträger abzustempeln als Rechts, als Querdenker, als Spinner?
Das ist ein ganz schwieriger Balanceakt, auf dem wir sind, aber ich bin an dem Punkt wirklich bei Herrn Antes. Man darf sich nicht nur in den, nennen wir es jetzt mal, korrekten Milieus bewegen, sonst erreicht man einen Großteil der Gesellschaft leider heutzutage nicht mehr. Das heißt, man muss auch dorthin gehen, wo es sozusagen für eine solide Wissenschaftlerin, Wissenschaftler weh zu tun anfängt. Aber man muss dann natürlich auch dort dann klare Kante zeigen und sagen, was ist evidenzbasierte Wissenschaft? Aber auch Frau Berndt hat ein Stück weit recht, dass eine gewisse Vorfiltrierung in der Kommunikation stattfinden muss, wenn jemand da auftritt, der nun eindeutig böswillig ist oder nun völlig widersinnige Positionen vertritt, dann redet der nicht auf Augenhöhe mit denen, die solide Wissenschaft machen. Und diesen Unterschied in der Augenhöhe, den muss man natürlich auch beachten.
Herr Antes, das, wovor Böhmermann warnt, ist das Phänomen der False Balance, der falschen Ausgewogenheit, dass also wissenschaftliche Minderheitenpositionen, weil sie in den Medien überproportional vorkommen, zu viel Gewicht erhalten. Ist das eine Gefahr?
Ja, diese False Balances sind wirklich guter Sprengstoff, um Polarisierung zu erreichen. Ja, also da teilt die Welt sich gleich in zwei Hälften. Und aus meiner Sicht ist es dann eine Gefahr, wenn ich jetzt bedenkenlos alle Türen öffne. Also ich fordere von Leuten immer, wenn sie extreme Ergebnisse zeigen, wie weit sie sich an die wissenschaftlichen Grundprinzipien gehalten haben. Und wenn die nicht mehr präsentiert werden oder dann wirklich nur noch, salopp gesagt, Stuss geredet wird, dann ist da natürlich lange das Ende der Strecke erreicht. Aber um es mal im Extrem zu formulieren, Einstein war ein Querdenker. Ja, der hat, ist aus der Physik ausgebrochen, aus allen Lehrbuchwissen und ist in eine neue, echt, im wahrsten Sinne des Wortes, Dimension gegangen. Und von der Sorte gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Die großen Durchbrüche sind nie von Konformisten gekommen, sondern immer von Leuten, die mussten ausbrechen. Das war auch ja, sinnvoll so.
Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die Nonkonformisten, Einstein würde ich jetzt nicht gerne für die heutigen selbsternannten Querdenker vereinnahmt wissen. Die Nonkonformisten müssen sich dann aber auch sofort der wissenschaftlichen Überprüfung stellen, dessen, was sie sagen. Und das wird von nicht wenigen Leuten abgelehnt, die leider über die sozialen Medien eben sehr laute Megafone mit sich rumtragen, sozusagen. Also Nonkonformismus und Unwissenschaftlichkeit sind zwei unterschiedliche Dinge.
Ja, aber genau, genau das habe ich ja eben gesagt. Darf ich noch eben, Frau Bernd, darauf antworten? Genau das habe ich ja gesagt. Wenn die Regeln, nach denen gearbeitet wird, nicht offengelegt werden, sondern genau sozusagen das mit dem Mikrofon übertönt werden, dann bin ich 100% bei Ihnen. Da ist das Ende der Strecke lange erreicht. Aber was man gegenwärtig auch sehen muss, ist, dass dieser Begriff Querdenken gehijackt wurde von Gruppen, die politisch in irgendeiner Ecke stehen und damit auch den Leuten, die wirklich übers Denken nachdenken, gestohlen wurde. Und da geht es auch von der Terminologie her völlig durcheinander. Aber ich glaube, wir sind in der Sache da nicht so weit voneinander entfernt.
Das ist eine sehr traurige Entwicklung dieses Begriffes Querdenker leider. Für uns Medien ist ja genau das Problem. Ne? Wo setzen wir die Grenze? Mit wem sprechen wir noch und mit wem nicht? Denn an sich ist es ja total richtig und auch eine journalistische Aufgabe, immer auch die Gegenseite zu hören. Also Dinge nicht einseitig darzustellen, sondern auch nochmal von der anderen Seite drauf zu gucken. Ja, also das, was eben gute Wissenschaft auch macht, sich zu hinterfragen. Welchen Blickwinkel kann man noch auf Dinge haben. An manchen Punkten wird es dann eben wirklich schwierig, zum Beispiel beim Klimawandel. Ja, da war es eine Zeit lang so, dass Redaktionen dachten, sie müssten immer auch noch irgendwie eine Person fragen, die den komplett leugnet. Und da sind wir dann natürlich so weit weg von Wissenschaft und Evidenz, dass man heute sagen kann, nein, das ist False Balance, wenn ich über Klimawandel rede, da einen echten Leugner mit reinzupacken, verzerrt im Grunde den Stand der Wissenschaft. Denn der ist klar, es gibt ihn, den Klimawandel.
Mhm. Frau Bernd, Sie werden mit Sicherheit öfter die Frage hören, warum führen Sie als Wissenschaftsjournalistin der Süddeutschen Zeitung eigentlich keine Interviews mit Wolfgang Wodak oder mit Sucharit Bhakti? Was antworten Sie denn da?
Ja, genau das im Grunde, dass die beiden sich so weit wegbewegt haben von dem, was überprüfbar ist und von der wissenschaftlichen Argumentation, von einem echten Diskurs, der eben nicht Desinformation ist. Ja, da sind die so weit davon weg, dass das für uns keine Gesprächspartner sind. Leute wie Herr Streeck oder Herr Kekulé wären das aber durchaus, je nachdem, worüber ich mit ihnen rede.
Ja, dem würde ich zustimmen. Aber ich meine, man muss mal, wenn man kurz ein paar Jahre zurückschaut, Wodak war, ich weiß nicht wie viele Legislaturperioden Mitglied des Bundestages, war auch mal Leitung eines Gesundheitsamtes. Also der hat ja funktioniert im System und Bhakti war Professor für Mikrobiologie in Mainz. Und auch da weiß ich so, einfach wenn man sich im Kollegenkreis halt kennt, einiges über das Umfeld. Also das sind für mich auch keine Menschen, die abgehakt werden sollten, sondern wenn der jetzt sagt, an der und der Stelle habe ich das mit denen, also wenn die Methoden nicht benannt werden, dann ist bei mir immer sofort aus. Aber wenn die Methoden benannt werden und mit den Methoden bin ich reproduzierbar zu dem Ergebnis gekommen, dann ist es immer noch jetzt keine Aufwertung des Menschen, mich mit den Ergebnissen zu beschäftigen.
Genau, aber das ist hier ja nicht der Fall. Also wir sehen hier ja keine wissenschaftliche Forschung, die irgendetwas belegen würde, sondern wir haben hier einen Politiker, Herrn Wodak, der ein toller Politiker war, der sich bei Transparency International engagiert, mit dem ich oft Interviews geführt habe, der aber ja heute nicht mit irgendwelchen wissenschaftlichen Daten Dinge belegt. Und da kommen häufig auch von Herrn Bhakti wirklich reine Desinformationen, die Impfung würde unfruchtbar machen. Das wird dann aufgrund von irgendwelchen 7 Peptiden im SARS-Coronavirus begründet, was aber eben fern wirklich jeder Evidenz ist. Und da ist dann einfach Schluss. Also damit muss ich nicht unsere Leser und Leserinnen verwirren.
Ja, Herr Henn, ob jetzt begründet oder nicht, Fakt ist ja, dieses Lagerdenken ist da, der Unmut, nicht gehört zu werden, ausgeschlossen zu sein. Die Frage ist ja, wie geht man um mit diesem Groll? Ist ein runder Tisch, wie in der Aktion Alles auf den Tisch fordert, der richtige Ansatz?
So ein runder Tisch ist ja von der rein physischen Form des Tisches ein Format der Gleichberechtigung aller Beteiligten. Und man muss zunächst mal grundlegen, das ist ja schon ein Verfassungsgrundsatz, jedem Menschen das Recht geben, seine Meinung zu äußern. Aber es gehört natürlich auch zur Meinungsfreiheit dazu, dass eine Meinung, die man vertritt, dann auch Kontra bekommen kann. Und solange dieses Kontra sichergestellt ist, dann ist das Ganze in Ordnung. Das ist ein fließender Balanceakt. Zudem hat die Wissenschaft natürlich mit sich selbst zum einen den Trumpf und zum anderen das Problem, dass alles wissenschaftliche Erkennen im Prinzip vorläufig ist, man immer wieder dann auch nachjustieren muss. Und selbstverständlich sind Aussagen beispielsweise über die Notwendigkeit von Masken von Februar 2020 irgendwo dokumentiert, aber die gelten heutzutage nicht mehr. Und da müssen wir sehr aufpassen und uns da auch dagegen stellen, wenn dann Leute sagen, ja, ihr habt doch vor anderthalb Jahren was völlig anderes gesagt. Da muss man sagen, die Dynamik der Dinge ist so und wir müssen Dinge nachjustieren. Aktualität ist erforderlich und das führt auch immer wieder dazu, dass man vorherige Standpunkte revidieren muss.
Frau Bernd. Ja, so einen runden Tisch, nicht? Den finde ich auch extrem wichtig und so gut ich auch sage, unsere Bundeskanzlerin hat uns gut durch diese Pandemie gebracht, gerade auch mit ihrem naturwissenschaftlichen Hintergrund. So war sie doch aber eben sehr naturwissenschaftlich und hat sich ihren Beraterstab tatsächlich vornehmlich aus Physikern, Virologen und Modellierern zusammengesetzt und tatsächlich fehlten dort eben die Soziologen, die Kommunikationswissenschaftler, die Kinderärzte, die Psychologen. Da fehlten so viele Fachrichtungen. Und trotzdem, ja, um das auch nochmal klar zu machen, würde man ja an diesen runden Tisch aber niemanden setzen, der jetzt das Coronavirus an sich leugnet oder die Pandemie oder die Gefährlichkeit dieses Virus. Das muss auch klar sein. Da haben wir dann wieder das Problem, wen wählen wir aus?
Herr Antes, wie weit die Meinungen auch heute noch 19 Monate nach Ausbruch der Pandemie im Einzelfall auseinandergehen können, zeigt im Moment der Streit um die Maskenpflicht im Schulunterricht. Der Verband der Kinder- und Jugendärzte etwa fordert ein Ende der generellen Maskenpflicht an Schulen. Kinder würden nur sehr, sehr selten wirklich schwer erkranken. Das sieht die Virologin Melanie Brinkmann ganz anders. Die sagt, eine Abschaffung der Masken zum jetzigen Zeitpunkt sei ziemlich dumm, weil die Masken wenig kosten und effektiv schützen. Wer hat denn jetzt recht?
Die Pädiater und dort vor allen Dingen auch die pädiatrischen Infektiologen. Also ich bin in diesen Diskussionskreisen drin, auch mit sehr nahen Kontakt. Und das sind so zwei Philosophien, die aufeinander stoßen. Auf der einen Seite No Covid, also wirklich, ich krieg's weg. Und das funktioniert nicht. Und gegenwärtig haben wir zum Beispiel aus der medizinischen Perspektive gesehen, die Praxen voll bei den Kinderärzten, wo man jetzt schon sieht, dass die Masken wirken. Und dann wird's wirklich komplex. Die wirken zu gut. Wir haben sozusagen das versäumt, ein Jahr lang die Kinder mit den normalen Viren infizieren zu lassen. Und diese Welle, RSV und ich weiß nicht, also ich habe gerade gestern die Zahlen gehört, das ist gigantisch und noch ein Jahr, noch ein Winter, diesen Aufschub zu produzieren, können wir uns nicht leisten. Und das ist eine Diskussion, die ist nicht nur, also ist alles, was eindimensional diskutiert wird, ist schädlich und führt auch in die falsche Richtung. Ja, und was aber klar ist, die pädiatrischen Infektiologen, die haben eine wirklich, wirklich gute Dokumentation, also die wissen praktisch mehr oder weniger zu 100%, welche Kinder auf Intensivstationen waren und wie viele Vorerkrankungen die hatten. Und dann sieht man, dass ein gesundes, in Anführungszeichen normales Kind praktisch keinen schweren Verlauf hat. Das ist also dann wirklich im Bereich nahe Null. Und diese Zahlen muss man ernst nehmen und die, vor allen Dingen müssen auch die pädiatrischen Infektiologen an den Tisch. Da muss man wirklich eine offene, auch diskussionsfreudige, aber dann aber auch wirklich hochwertige Diskussion haben. Und ich glaube, wir bewegen uns langsam dahin, aber an vielen Stellen ist sie noch nicht ansatzweise vorhanden.
Herr Henn, sollten die Masken in den Schulen wegfallen, dann wird häufig vor einer Durchseuchung gewarnt. Wie sehen Sie das?
Gut, das ist eine Frage, die sich an einen Infektiologin zu richten hat, wie das im Einzelnen auszusehen hat. Es gibt gute Argumente in der einen wie in der anderen Richtung. Was wir aber nicht versäumen sollten, ist die Schule als ein komplexes Umfeld, nicht nur mit den Kindern als Akteuren, sondern auch mit den Lehrern und im Hintergrund den Eltern als Akteuren zu betrachten. Und da sind wir uns sicherlich einig, dass alle Beteiligten das ihnen Mögliche tun sollten, um den Eintrag von Viren in die Schulen zu vermeiden. Und da sind wir bei den Impfungen der Eltern, der Impfdisziplin, und da sind wir dann auch beim Personal. Und da müssen wir dann eben auch über bei aller guten Impfrate in der Lehrerschaft dann über die impfverweigernden Lehrerinnen und Lehrer doch mal ein bisschen präziser reden.
Ja, dieser Begriff Durchseuchung ist ja eines der großen Reizwörter in der ganzen Diskussion. Also Großbritannien oder auch Schweden zu Anfang, die das ja hochgehalten haben und Großbritannien auch wirklich den Weg versucht hat zu gehen, bis es zusammenbrach. Holzschnittartig beschrieben sind wir jetzt in einer Situation, entweder so wie vor 100 Jahren diese Durchseuchung auf natürlichen Wege zu erleben, mit vielen, vielen Toten, bis alle infiziert sind. Und dann kann man, wenn man für das Wort Durchseuchung Immunisierung schreibt oder sagt, dann ist man schon mal ein bisschen aus dem verbrauchten Wort raus.
Das heißt, das Virus erwischt jeden, die Frage ist nur wann.
Genau, das ist völlig klar. Deswegen ist auch diese Zero-Covid-Strategie aus meiner Sicht von Anfang an ein Irrweg gewesen, vor allen Dingen im dicht besiedelten Mitteleuropa, aber auch jetzt Australien hat ja gerade erklärt, dass sie damit scheitern. Und jetzt ist die Frage sozusagen der natürliche Weg, wie weit schaffen wir das, wie beschleunigt gelingt es, die Abkürzung, die wir ja wirklich mit aller Kraft jetzt gegenwärtig suchen und auch gehen, wirksam werden zu lassen, auch über den Winter, sodass, wie soll man sagen, dem, ich sag's mal ganz salopp, bisschen sarkastisch, dem Tod seine Opfer gestohlen werden durch die Impfung. Also dieses Wettrennen von den beiden, das ist extrem schwierig zu bewerten. Aus die alle schnellen Zahlen, die man da hört, mit 85% sind wir durch und so, die sind einfach falsch. Als präzise Zahl sind sie einfach falsch. Und zwar deswegen, weil wir nicht wissen, wie groß die Dunkelziffer ist. Also die Mängel der ersten Stunde holen uns wieder ein. Ja, wir sind wahrscheinlich in einem Immunisierungsstatus, der höher ist, als die Zahlen vorspiegeln über die Impfrate. Und die muss man dann noch draufpacken. Und dann kommen andere Dinge dazu. Der zurückgehende Impfschutz. Und das ist ein so komplexes Gebilde, dass man da mit einfachen Zahlen einfach nicht richtig entscheiden kann. Und es ist auch klar, das wird auch so bleiben. Aber der Weg ist völlig klar. Wir gehen rein in diese, in Anführungszeichen, Durchseuchung, also Immunisierung. Und dann haben wir irgendwann diesen endemischen Status, wo wir nicht damit durch sind, auch in 2 Jahren nicht. Aber wir haben dann die Balance, wie auch bei anderen Erkrankungen, wie auch bei der Grippe zum Beispiel.
Nur kurz als Hinweis, die 85% gelten gemeinhin als die Schwelle zur Herdenimmunität. Frau Behrendt, Sie wollten was sagen?
Ja, es geht ja eben nicht darum, Infektionen um jeden Preis zu verhindern, ne? Sondern worum geht es uns? Uns geht es darum, schwere Verläufe und Todesfälle zu verhindern und natürlich auch dieses so schwer zu kalkulierende Long-Covid, vor dem auch viele Eltern Angst haben. Und das müssen wir immer im Auge behalten bei all diesen Maßnahmen, über die wir jetzt noch in dem nun folgenden Herbst und Winter nachdenken. Wie viel müssen wir tun, damit wir eben hier nicht wieder in eine kritische Phase gelangen? Und da könnten natürlich tatsächlich am Ende doch die Schulen eine Rolle spielen. Also ich sehe es genau wie Herr Antes und die Pädiater auch. Nein, Corona ist für die Kinder an sich nicht gefährlich. In seltenen Ausnahmefällen kann es das mal sein. Wie weit Long-Covid da eine Rolle spielt, ein großes Fragezeichen. Aber natürlich spielen die Kinder, gerade weil sich davon sehr viele jeden Tag treffen, womöglich doch eine Rolle für das Infektionsgeschehen. Und wenn wir dann auch am Ende nicht wollen, dass es wieder heißt, wir müssen die Schule zumachen oder ständig Kinder in Quarantäne doch wieder zu Hause hocken und vom Unterricht ausgeschlossen werden, da muss man eventuell doch wieder zu Masken greifen. Also es muss man einfach sehr, sehr genau beobachten, was passiert mit den Infektionen, was passiert mit den Krankenhäusern. Und dann muss man wieder nachjustieren.
Herr Henn, was meinen Sie, wie lange wird es dauern, bis an den Schulen wieder Normalität herrscht, wenn das Impfangebot für die unter 12-Jährigen kommt?
Das wird dann nochmal eine ganz neue Diskussionslage erbringen. Ich glaube nicht, dass wir dort eine sehr hohe Impfakzeptanz schon frühzeitig haben werden. Das wird sich über die Zeit dann einpendeln, aber das wird keine schnelle Lösung sein, sondern wir müssen uns durch diesen Winter sozusagen durchschaukeln. Und nochmal, das sind alle Gruppierungen in der Gesellschaft gefragt und insbesondere sehe ich da bei den Eltern noch erhebliche Versäumnisse, das Vernünftige der Impfung zu tun. Ich würde vermuten, dass wir im Lauf des nächsten Jahres dann so in die Endemie, also in den Gleichgewichtszustand geraten und kommen werden, dass man dann ab dem nächsten Winter die sowieso schon seit vielen Jahren sinnvolle Grippeimpfung mit einer Covid-Impfung dann kombinieren können wird und dann wird das zum normalen Teil des Lebens werden. Aber die nächsten Monate werden hart und schwierig und die werden einige unnötige Leben noch kosten.
Noch eine lange Strecke, Herr Antes?
Ja, also die Schulen sind eindeutig, auch in Deutschland inzwischen durch Daten gut belegt, kein Treiber. Ja, also wenn man das führt jetzt zu weit, das im Detail auszuwählen.
Das wollte ich auch nicht sagen, kurzer Einwurf. Ne? Ich wollte nicht sagen, dass sie ein Treiber sind, ja. Aber natürlich kommt es da dann auch zu Infektionen und womöglich zu entsprechenden Konsequenzen.
Ja, klar, ja. Aber wenn wir in der Bewertung auf der einen Seite dauernd sagen, wir müssen weg von den Inzidenzen und auf die Hospitalisierungsraten schauen, dann sollten wir erst nicht im Winter auf die Inzidenzen und Infektionen bei den Kindern schauen. Also auf jeden Fall müssen wir altersbezogen agieren, aber die Infektionen bei Kindern sind per se für die Kinder keine Bedrohung. Das kann man, glaube ich, so klar sagen. Aber das Umfeld ist natürlich, wie Herrn gerade gesagt hat, nicht davon trennbar. Aber in der Sache, glaube ich, sind wir bei den Schulen, und das sieht man da auch in allen Ländern um uns herum, sind wir da auf einem Wege, wo wir da keine, also ich würde sagen, bildlich gesprochen, wir sollten so weiterfahren, aber die Hand an der Handbremse und den Fuß auf der Bremse, ja, und genau hingucken, was da passiert, aber nicht gemessen an den Inzidenzen.
Frau Berndt, noch so ein Aufregerthema, das Stichwort ist schon mehrmals gefallen, das ist das Impfen. 68% der Deutschen sind geimpft, die schauen immer ungeduldiger auf den Rest der Ungeimpften und fragen sich, wo ist eigentlich euer Problem? Haben Sie eine Antwort?
Ja, das Problem ist bei manchen auch gar nicht so groß. Ja, ich finde, wir sollten auch häufiger mal über die positiven Zahlen sprechen. Also, dass man sagt, ja, es sind vielleicht nur 68% der Gesamtbevölkerung geimpft. Man muss aber doch auch sagen, es sind 75% der Erwachsenen geimpft. Das ist ja schon auch ein Erfolg. Ja, und man sollte es vielleicht auch gar nicht immer so überbetonen, wie viele Menschen denn auch vielleicht Sorgen haben. Denn die allermeisten Menschen in diesem Land finden diese Impfung eine super Sache und sind froh, dass sie sie haben. Also es ist ja auch immer eine Frage der Kommunikation. Von diesen 25% der Erwachsenen, die noch nicht geimpft sind, ist doch ein erklecklicher Teil einfach bislang nicht dazu gekommen. Also man sagt so, jeder Fünfte, der würde sich durchaus impfen lassen, der hat es halt irgendwie noch nicht getan. Und nur etwa 5% sind wirklich so harte Gegner der Impfung. Also man muss da einfach sehr aufpassen in der Kommunikation, wie man die Leute abholt. Ich finde es ganz wichtig, dass wir nicht immer härter werden in dieser Gangart, dass wir nicht wieder anfangen, eine Impfpflicht zu diskutieren, so sehr ich auch die Intensivmediziner verstehe und die Ärzte, sie sagen, mein Gott, jetzt haben wir diese ganzen Ungeimpften hier, diese jüngeren Menschen auf der Intensivstation liegen, was für ein Elend, ich bin für eine Impfpflicht, ich verstehe das, ich würde es trotzdem für den falschen Weg halten. Ich finde, wir sollten hier weiter damit arbeiten, darauf hinzuweisen, wie wichtig und sinnvoll und ungefährlich diese Impfung ist.
Herr Antes, ja. Sie haben von einem Fall aus Ihrem persönlichen Umfeld berichtet. Da glaubt jemand, dass alle, die sich impfen lassen, spätestens in 3,5 Jahren tot sind. Die Frage ist ja, lässt sich so jemand noch mit rationalen Argumenten erreichen?
Nein, kann man, glaube ich, so hart sagen. Auch wenn es, also jetzt Details kann ich jetzt nicht geben, aber das hat zu erheblichen Nachteilen, zum Beispiel für diese Person, geführt im beruflichen Umfeld. Weil er einfach faktisch Dinge nicht mehr machen konnte. Jetzt nicht als Vorschrift. Ich kann den Ungeimpften zu kranken lassen. Aber es gibt, was weiß ich, wenn ich aus irgendwelchen Gründen eine Landesgrenze überqueren muss und Schnelltest brauche, wenn ich dann keine Impfung habe und den Schnelltest aber an der Grenze nicht machen kann, dann bin ich beruflich erledigt. Also da gibt es viele Beispiele, wo es einfach dann technisch nicht mehr geht, weil zum Beispiel zwischen der spanischen und französischen Grenze keine Teststationen sind. Also wenn Sie da ankommen und dann wird 2G, 3G, kriegt eine völlig andere Dimension, dann ist einfach da Schluss an der Stelle, weil es technisch nicht geht. Und das sind so Konsequenzen, die sind ja in der Diskussion gar nicht so vordergründig. Aber dann schädigt dieser Mensch, und das zeigt auch, wie bitter das ist, auch für ihn selbst. Ja, also er schädigt sich massiv in seinem beruflichen Fortkommen, im Einkommen, und trotzdem geht er von der Position nicht runter. Und wenn ich auch nur versuche, irgendwas zu erläutern, dann schaffe ich nicht mal den ersten halben Satz. Dann merke ich schon, wie der Geist abgeschaltet wird.
Das Einzige, wie man ja mit solchen Menschen so sagen, ist Psychologen, Kommunikationspsychologen noch sprechen kann, ist, dass man ihnen sagt, ich verstehe, dass du Angst hast. Ja, das ist eigentlich der einzige Weg, ins Gespräch zu kommen, zu sagen, du, das ist doch alles Quatsch, was du da sagst, oder hör mal, ich lebe ja immer noch oder so. Das bringt relativ wenig, aber zumindest zu eröffnen, ich bin bei dir in diesem einen Punkt, ich verstehe dich, dass du Angst hast. Dann hat man vielleicht noch eine Chance, ins Gespräch zu kommen.
Aber die Angst
wird man trotzdem nicht am Ende wahrscheinlich.
Ja, aber die Angst wird dabei nicht betont, sondern die wird auch gar nicht sozusagen von der Seite her formuliert, sondern das sind eher so, man kriegt da nichts in die Hand. Man kann nicht zugreifen, wo so ein Punkt ist.
Also ich glaube, wir müssen kommunikativ da differenziert an die verschiedenen Gruppen der Ungeimpften rangehen. Wenn man das so holzschnittartig umreißt, haben wir doch vier Gruppen. Das eine sind die Uninformierten, die tatsächlich noch nicht da die Informationen haben. Das werden immer weniger. Dann sind es die Säumigen, die man mit immer niederschwelligeren Angeboten erreichen kann. Dann sind wir bei den Skeptikern. Das ist für mich die interessanteste Gruppe. Und am Ende haben wir dann diese paar Prozent von den Hardcore-Verweigerern, die man mit keinen Argumenten erreicht. Also brutal formuliert, bei denen zu argumentieren, ist Zeitverschwendung, weil die nichts hören wollen. Wenn ich E-Mails kriege, in denen steht, ich informiere mich ausschließlich aus alternativen Medien, dann lösche ich diese E-Mail, weil man da nicht weiterkommt. Aber wichtig sind die Skeptikerinnen und Skeptiker, also diejenigen, die nachvollziehbarerweise, wenn auch nicht zutreffenderweise, Probleme haben, und Sorgen haben, die muss man natürlich abholen, da gebe ich Frau Bernd völlig recht. Ja klar, sie haben Angst und da müssen wir analysieren, wo diese Angst herkommt. Ich glaube, wir haben jetzt für die nächsten Monate noch einen Trumpf im Ärmel sozusagen, weil es ja doch Leute gibt, die, ich bin Humangenetiker und weiß, dass es nicht so ist, fürchten, dass die mRNA-Impfstoffe in die Gene gehen würden. Das tun sie nicht. Aber dieser unspezifische Sorgenkasten ist da noch da. Wir werden ja in nächster Zeit dann endlich die Zulassung von Totimpfstoffen haben, Novavax beispielsweise. Und da kann man den Leuten sagen, so, nun gibt es Impfstoffe, die gleiches Prinzip haben wie Hepatitis-Impfstoffe, die wirklich milliardenfach, jahrzehntelang überprüft sind. Und da bricht ein Argument, das immer wieder kommt, das natürlich prinzipiell nicht widerlegbar ist, wie sieht es mit den Langzeitwirkungen aus, bricht dann zusammen. Und ich hoffe, dass wir da noch einige Leute mit ins Boot bekommen, positiv.
Herr Antes, um mehr Leute zum Impfen zu bewegen, hat die Politik den Druck auf Ungeimpfte zuletzt stark erhöht. Die Lohnfortzahlungen im Quarantänefall werden gestrichen. In bestimmten Berufszweigen darf der Arbeitgeber den Impfstatus erfragen und bald wird auch das kostenlose Testen abgeschafft. Ist das der richtige Weg? Brauchen wir einen Strategiewechsel weg von Freiwilligkeit hin zu mehr Zwang?
Nein, von mir aus ein wirklich klares, uneingeschränktes Nein. Und zwar, aber da müsste man auch jetzt wieder die richtigen Fachleute dafür fragen, also Verhaltenspsychologen zum Beispiel. Das ist ja nicht das Lager von Querdenkern und dann ist das andere Lager der Guten. Ich habe selbst im Freundeskreis viele Leute, ich mache mal Beratung, wo dann ein Vater anruft und meine Tochter ist 15, soll die sich impfen lassen? Wie ist es dann mit den Kindern, die sie später mal haben möchte und so? Die sind zutiefst verunsichert. Das ist auch keine Angst.
Sondern Stichwort Unfruchtbarkeit.
Ja, zutiefst verunsichert. Und da jetzt mit Druck und Zwangsmaßnahmen draufzugehen, ich würde sagen, das treibt sogar noch die Leute, die auf der Kippe stehen, noch in die Ecke rein. Nur durch diesen unglaublichen Druck. Und ich meine, wir haben ja auch andere Beispiele, muss man ja nicht weit ausholen. Wir verbieten ja auch nicht das Rauchen bei Strafe. Ja? Obwohl da zum Beispiel die Kausalzusammenhänge, darf ich das eben noch zu Ende sagen. Ja. Das Problem sind teilweise wirklich die Kausalzusammenhänge und da sind so viele Fragezeichen noch dabei. Also jetzt auch bei der Beeinflussung, das ist auch hier von mir jetzt nur meine persönliche Meinung ist. Was da wirklich der Effekt ist, kann man nicht sagen. Man wird sicherlich einige dahin kriegen, dass sie sich impfen lassen, aber der Bruttoeffekt, den wage ich nicht einzuschätzen.
Okay, also da muss ich jetzt von der ethischen Seite einhaken mit dem Argument, wir können den Leuten nicht das Rauchen verbieten. Wenn man das analog weitertreibt, dann muss man aber doch sagen, man kann den Leuten aber Rauchen an der Tankstelle verbieten und zwar aus guten Gründen. Das heißt, wir müssen uns anschauen, in welchen Lebenskontexten hier Gefährdungen für andere eintreten und dort müssen wir die Leute, die nicht geimpft sind, dann eben auch dort, wo sie objektiv gefährdend sind, dann raushalten. Dazu gibt es dann gute ethische Argumente, das zu tun.
Frau Bernd, der Verhaltensökonom Markus Schreiber, der hat gerade im Spiegel einen bemerkenswerten Vorschlag gemacht. Zitat: Wenn Sie sagen, ab dem 1. Dezember gilt eine klare Triage-Regelung in unseren Krankenhäusern. Wenn die Krankenhäuser voll sind, gibt es Vorfahrt für Geimpfte. Das wäre eine Keule, mit der viele Zögerer wohl zu einer Entscheidung gezwungen werden könnten. Zitat Ende. Was halten Sie davon?
Ja, ich finde das nicht richtig. Also das verlässt wirklich unsere Grundfeste des sozialen Miteinanders, wenn wir da Unterschiede machen, wer eine medizinische Behandlung bekommt. Also ich verstehe ja, dass das so ein erster Impetus ist, ne? Wenn man sich aufregt als Geimpfter, wieso sind da immer noch Leute nicht geimpft und jetzt liegen sie auf der Intensivstation und nehmen auch noch den anderen die Behandlungsbetten weg. Das verstehe ich ja grundsätzlich, dass man da manchmal vielleicht auch erbost ist. Aber dann sollte man, glaube ich, doch noch mal weiter drüber nachdenken, was das denn für uns am Ende bedeutet. Da wird ja plötzlich Krankheit zur Schuld. Und wie viele Menschen haben wir denn noch in diesem Land, die natürlich auch zu ihrem schlechten Gesundheitszustand durchaus bewusst beitragen, indem sie rauchen, sich nicht genügend bewegen, sich nicht richtig ernähren etc. Also das Fass aufzumachen, finde ich so problematisch, weil es wirklich an dem rüttelt, was uns hier miteinander verbindet. Und da dürfen wir auf keinen Fall in diese Richtung gehen.
Das ist sozusagen, kann ich nur untermauern. Also das ist ein Grundprinzip der Medizin, an dem keinesfalls gerüttelt werden darf. Jeder Mensch muss, wenn er krank ist, uneingeschränkten Zugang zu den vorhandenen Ressourcen zu haben. Sonst kommen wir genau in solche Abwägungen hinein, die einfach unzulässig sind. Wer hat geraucht, wer ist wie für seine Krankheit verantwortlich, überspitzt formuliert. Auch der Geiselnehmer, der bei seiner Festnahme angeschossen worden ist, muss natürlich operiert werden dürfen. An der Frage dürfen wir gar nicht ansetzen. Und wenn irgendjemand da an dieser Frage ansetzt, dann treibt er natürlich auch den Anti-Impf-Ideologen die Leute in die Arme. Also dieses Fass darf nicht aufgemacht werden und da darf es auch keinerlei Unklarheiten geben. Und da weiß ich mich mit der gesamten Ärzteschaft auch einig.
Trotzdem, Herr Henn, war es ein Fehler der Politik, eine Impfpflicht von Anfang an auszuschließen?
Das war ein Fehler. Also das würde ich schon sagen, dass die Situation Anfang letzten Jahres hat mich so an die Lage erinnert, da knackst nachts an der Tür, da kommt ein Einbrecher rein, man weiß nicht, wie der bewaffnet ist und man sagt aber, ich nehme meine Pistole nicht aus dem Schrank. Das war ein Fehler, das war voreilig, aber jetzt hat sich die Politik gegen eine allgemeine Impfpflicht festgelegt und jetzt muss sie damit leben. Entweder muss sie dieses Grundprinzip revidieren, aber wir sind in einer anderen Epoche, als es vor 50 Jahren mit der Pockenimpfpflicht war, die damals akzeptiert worden ist. Heute würde eine allgemeine Impfpflicht nicht akzeptiert werden. Aber wir müssen uns die Risikogruppen anschauen und wir bewegen uns zu, beziehungsweise sind schon drin in der Diskussion, über eine Impfpflicht für ganz bestimmte gesellschaftliche Gruppen, speziell solche, und das ist der ethische Aspekt darin, die sich in ihrer Berufswahl aus eigener freier Entscheidung für die Sorge für vulnerable Gruppen festgelegt haben. Pflege, Bildung, Verkehr.
Ja, Frau Bernd, in Frankreich gilt eine Pflicht zur Corona-Impfung für Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, in Krankenhäusern, in Altenheimen, Arztpraxen, Apotheken. Alles sensible Bereiche, in denen eine Corona-Ansteckung besonders schwerwiegende Folgen hätte. Wäre das auch ein Modell für uns?
Ich finde das ja, dass es politisch wahnsinnig effektiv ist und es ist natürlich zum Schutz dieser vulnerablen Gruppen sehr, sehr wichtig und trotzdem mag ich nicht einer Impfpflicht zustimmen. Also ich finde das falsch, gerade bei diesen Impfstoffen, gegen die Menschen so viele Vorbehalte haben, unsinnigerweise, also ich halte diese Impfstoffe für sicher und für einen Segen für die Menschheit, aber nun haben wir in Deutschland diese besondere Situation mit einer gewissen Klientel von Impfskeptikern und auch Impfgegnern und von daher glaube ich, wäre es solcher gesellschaftlicher Sprengstoff, dass ich es lassen würde und weiterhin daran arbeiten würde, den Menschen klarzumachen, wie wichtig und ungefährlich das Ganze ist.
Da bin ich ganz anderer Meinung. Wir müssen uns bestimmte Berufsgruppen, wir sollten das nicht so stark ausweiten, anschauen. Aber gehen wir jetzt mal ein konkretes Beispiel, ambulante Pflege. Wenn wir eine ambulante Pflegekraft haben, die von schwer kranken alten Menschen zu schwer kranken alten Menschen tingelt über den Tag sozusagen, dann ist das ein ambulanter Superspreader. Und das sind Leute, die haben eine ganz spezifische Verantwortung und denen müssen wir eine Impfung abverlangen können. Da bin ich ganz klar dieser Position. Man muss da aufpassen, dass man das jetzt nicht in eine allgemeine Impfpflicht durch die Hintertür, das Wort kursiert ja, ausweitet. Aber für ganz spezifische Gefährdungsgruppen sehe ich die Notwendigkeit und auch die Rechtfertigung einer berufsspezifischen Impfpflicht als gegeben an. Randbemerkung übrigens, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat solche Impfpflichten grundsätzlich für zulässig erklärt. Und wenn Sie auch die Papiere des Ethikrates, wir haben uns ja vor Jahren schon um die Masern gekümmert, lesen, dann steht nirgendwo drin, dass eine solche gruppenspezifische Impfpflicht von vornherein ausgeschlossen wäre.
Herr Antes, d'accord?
Gemischt. Ja, also ich glaube, es gibt darauf keine klare Antwort. Das ist so, der Vergleich mit dem Rauchen an der Tankstelle ist hier so ein bisschen treffend. Ja, also die Vergleiche zum Beispiel mit den Pocken, die ziehen überhaupt nicht, weil das ein völlig anderes Virus ist. Dieses Virus ist nicht zu stoppen. Und bei den Pocken war, und dann ist man bei dem Begriff der Herdenimmunität, da war die erreichbar durch völlige Ausmerzung. Aber das ist ein absoluter Sonderfall.
Richtig.
Und das werden wir jetzt nicht hinkriegen. Insofern, das ist eine unglaubliche Herausforderung für die Gesellschaft. Und wie weit das teilweise geht, dass man die Leute umsetzt, dass diejenigen, also dass die nicht mehr an die vulnerablen Gruppen heran dürfen. Da bin ich völlig d'accord. Meine Mutter ist gerade im Pflegeheim. Da sind zum Beispiel, das ist extrem schwierig, 100, von 100 Plätzen sind 94 geimpft und 6 nicht. Was mache ich mit den 6? Dann kann ich vielleicht schon gucken, wenn da Leute sind, also wenn ich eine Mischung habe von den Pflegern, die geimpft und nicht geimpft sind, dann muss ich vor Ort wirklich sehen, wie ich das geregelt kriege. Und ich stehe so zwischen den beiden Meinungen, die gerade geäußert sind, ja, und deklariere Unentschlossenheit.
Gut, ich glaube, es gibt aber einen Weg, den man noch ein bisschen gedanklich verfolgen sollte. In Frankreich, in Griechenland ist ja die Impfpflicht im Gesundheitswesen so ausgeprägt worden oder gestaltet worden, wer nicht geimpft ist und Pflegeperson ist, wird rausgeschmissen. Wir können mit einer Autorisierung von Arbeitgebern Impfstatus bezogen, dazu gehören natürlich dann interne Auskunftspflichten dazu, Impfstatus bezogen, dann Umsetzungen innerhalb der Betriebe vornehmen, schon einiges erreichen. Und wir können beispielsweise, wenn es um die Zulassung von Taxifahrern geht, dann auch geltendes Recht dann präziser einsetzen, wenn für die Gemeinden klar ist, dass sie keine Prozessannals kriegen im Verwaltungsgericht. Wenn sie sagen, wer nicht geimpft wird, kriegt keine Taxilizenz, da haben wir schon wesentlich mehr Klarheit eingesetzt. Also eine berufsbezogene Impfpflicht, die muss nicht die Alternative geimpft oder gekündigt bedeuten, aber eben so, wie es dann sachlich notwendig ist, zwischen geimpft und Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.
Frau Berndt, die große Frage, die viele umtreibt, ist ja, wann ist diese Pandemie eigentlich vorbei? Das Ziel der Herdenimmunität ist vermutlich, wir haben es gehört, illusorisch. Wann ist also Schluss mit den Corona-Schutzmaßnahmen?
Ich tippe auf das nächste Frühjahr, aber das ist natürlich alles auch mit großem Fragezeichen versehen, weil einfach das Virus ja jetzt im Herbst und Winter nochmal anziehen wird und dann im Frühjahr sich wieder ein bisschen zur Ruhe setzt, wie wir das auch im letzten Jahr gesehen haben, obwohl wir noch kaum Impfschutz hatten. Die Impfquote wird sicher noch ein bisschen anziehen, da kommt noch was nach und von daher glaube ich, dass wir im nächsten Frühjahr doch weitgehend zur Normalität zurückkehren können und dann muss man sehen, wie es sich weiter verhält mit dem Impfschutz in Richtung nächstem Herbst.
Herr Antes, haben wir eigentlich eine politische Exit-Strategie? Sehen Sie die? Brauchen wir die?
Wir brauchen sie, ja. Ich sehe sie nicht. Und man muss mit den Begrifflichkeiten sorgfältig umgehen. Es wird keinen Schluss geben. Ja, es wird einen Schluss geben, also der Übergang von der Pandemie zur Endemie. Aber dieser leichte Schwelbrand, bis wir es alle haben, dass kein Mensch weiß, wie viele Jahre das dauert, da spielt auch eine ganz große Rolle die Infektion bei den Kindern, weil die ja dann sozusagen immunisiert nachwachsen. Aber dass wir jetzt sagen können, so wie es neulich der Gesundheitsminister gesagt hat, nächstes Frühjahr ist Schluss, das ist schon wieder aus meiner Sicht eine politische falsche Versprechung, die auch schon wieder Enttäuschung nachziehen wird und wieder die entsprechenden Kontroversen, wie wir sie ja schon jetzt über die letzten 18 Monate gehabt haben.
3G, 2G, Impfpflicht. Was hilft uns im Corona-Herbst? Das war heute unser Thema im SWR2-Forum. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen, der Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt, dem Medizinstatistiker Gerd Antes und bei Wolfram Henn, Humangenetiker und Medizinethiker von der Universität des Saarlands. Mein Name ist Michael Riese. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.